HR2 Kultur. Der Tag.
In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Wir stehen jetzt gerade vor der nun fast 10 Jahre alten Neumarstation, die wir am 20. Februar 2009 eröffnet haben.
Man sieht diese entschollen aufgesplitterte Eismasse, sich bewegen wie eine Art Fluss oder Strom in eine Richtung mit der darunter fließenden Meeresströmung. Sieht also die Eisschollen nebeneinander, übereinander an einem vorbeitreiben.
Ja, also ich bin tatsächlich bekennender Kaltwasserschwimmer. Und die Kälte ist natürlich das größere Abenteuer. Und das Gefühl der Klarheit, die in dieser Kälte steckt, es erinnert mich immer so ein bisschen an die Bergsteigerlegenden, die man so kennt, also von der Kälte, die wie so ein Rausch ist.
Ich stand auf dem höchsten Punkt der Erde. Den einen Fuß in China, den anderen in Nepal. Und befreite meine Sauerstoffmaske von Eis.
In vielen Regionen unserer Welt ist es durch extreme Minustemperaturen sehr unwirtlich. Aber trotzdem halten sich dort Menschen auf. Das Alfred-Wegener-Institut betreibt seit bald 40 Jahren eine Polarstation in der Antarktis. Der letzte Neubau, die Neumayer Station 3, ist jetzt genau 10 Jahre alt. Und die Forschungsarbeit, die dort geleistet wird, hilft uns zum Beispiel Wetter, Klimaveränderungen und Erdbeben besser zu verstehen und zu erfassen. Die Kälte, die Isolation ist für die Forscher eine Herausforderung. Aber gerade deshalb gibt es genügend Bewerber, die dort arbeiten möchten. Kälte fasziniert uns. Sie taucht auch ständig in unserer Sprache auf. Egal, ob wir uns kalt erwischt fühlen oder cool. Kälte hilft uns zu konservieren und zu heilen und die Kälte bietet Lebensraum für Lebewesen, die sich erst bei Minusgraden richtig wohlfühlen. Manche mögen es kalt, die Sendung unter Null, so haben wir den Tag heute genannt. Mit dieser Sendung feiern wir das 10-jährige Jubiläum der Neumayer Station 3 in der Antarktis ein bisschen mit. Schon seit 2009 arbeiten dort Forscher des Alfred-Wegener-Instituts für Polarforschung. Und das Besondere an der neuen Station ist, dass sie auf Stelzen oben auf dem Eis steht. Diese Stelzen sind mit einer Hydraulik ausgestattet, sodass die gesamte Station je nach Schneehöhe nach oben oder unten gefahren werden kann. Das Vorgängergebäude war nach 17 Jahren tief unter Schnee und Eis begraben. Da wurde ein Neubau dringend erforderlich. Als der kurz vor der Fertigstellung war, ist unser Kollege Peter Ochs an Deutschlands südlichsten Arbeitsplatz gereist. Er war noch drin in der alten Neumayer 2 Station. Seinen Bericht von 2008 haben wir aus dem Archiv geholt.
Die Arbeit in Eis und Schnee ist mühsam. Das spürt man schon auf dem Weg durch die sommerlichen Eisfelder. Schneeverwehungen und Spalten im Eis erlauben nur langsames Fortkommen. Manchmal versinkt ein Bein bis zum Knie im Schnee. Der Stiefel bleibt stecken und muss mühsam geborgen werden. Die 90 Stufen der alten Stahltreppe in Neumayer 2 machen schnell klar, warum die Konzentration auf die Forschungsarbeit hier 13 Meter unter dem dicken Eispanzer für die 10 Wissenschaftler in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist. Im antarktischen Sommer macht das Tageslicht bis zu 24 Stunden lang das Leben erträglich. Im Winter aber, der allmählich ab März den Kontinent mit Dunkelheit überzieht, kamen sich die Forscher manchmal vor wie Maulwürfe. Die alte Neumayer 2-Station, die jetzt verlassen wird, war vor 16 Jahren auf dem Ekström-Schelfeis gebaut worden. Zwei parallele Stahlröhren, jede mit einem Durchmesser von ca. 10 Metern, beherbergten die Forscher. Im Lauf der Jahre häuften sich die Schneemassen über der Station. Jedes Jahr versank Neumayer 2 einen Meter tiefer im Eis und inzwischen zerquetscht das schwere Eis die Stahlröhren wie faule Äpfel. Jürgen Nantke hat den letzten antarktischen Winter als Leiter und Arzt in der maroden Station verbracht.
Wenn wir jetzt Zeit hätten, könnte ich sehr gerne einen kleinen Rundgang starten. Und dann sieht man doch die erheblichen Verformungen der Station. Das ist ja so, dass man sich das vorstellt, das Schelfeis fließt ja. Aber es fließt in unterschiedlichen Höhen, in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und insofern drückt es die Station einmal durch die Last von oben, wir sind ja jetzt mindestens 13 Meter unter dem Eis, und durch die Scherkräfte wird die Station allmählich zerstört.
Die Lebensumstände wurden in der alten Station immer schwieriger. Die Isolation über 9 Monate in Dunkelheit und Abgeschiedenheit ist nur unter guten äußeren Bedingungen ohne seelische Blessuren zu ertragen. Es ist also höchste Zeit für eine neue, freundliche Forschungsstation. Fast 10 Jahre lang hat das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven den Neubau projektiert, Umweltverträglichkeitsstudien gemacht und schließlich mit einem innovativen Baukonzept im November 2007 mit dem Neubau begonnen. Chef des 50 Mann starken Bautrupps ist Detlef Behrens.
Ja, also das größte Problem hier ist natürlich das Wetter in der Antarktis. Das kann sich jeder gut vorstellen. Jeder hat die Antarktis eben als sehr stürmisch, kalt, dunkel im Gedächtnis. So wie wir jetzt gerade stehen, wir haben hier strahlend blauen Himmel, schönes Wetter, allerdings um die 10 Grad minus kalt, Grad kalt. Und so ist es aber nicht immer.
39 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Als erste Forschungsstation in der Antarktis ist die Neumayer 3-Station ein kombiniertes Gebäude für Forschung, Betrieb und Wohnen. Die Garage für die Pistenfahrzeuge wurde unter der Plattform ca. 8 Meter tief ins Schelfeis gebaut. Der zweigeschossige Gebäudeteil, 6 Meter über dem Boden, befindet sich auf einer 68 Meter langen und 24 Meter breiten Plattform. Die Wohn- und Forschungsräume sind nach außen hin mit einer Schutzhülle aus Stahl und Dämmmaterial vor Kälte und Wind geschützt. Eine große Lounge mit vielen Fenstern erlaubt jederzeit den Blick ins Freie, auch bei 50 Grad unter dem Gefrierpunkt. Das Stationsgebäude wird getragen von 16 beweglichen Stahlsäulen, eine Innovation in der polaren Bautätigkeit.
Es ist so, dass kalkulatorisch ist so, ist 80 cm Schnee pro Jahr Zutrag und ca. 40 cm Einsacken. Und das sind dann 1,20 Meter. Und genau diese 1,20 Meter kann man die gesamte Station hochjacken. Und zusätzlich nochmal 30 cm, um dort ein neues Schneebett dann unterzubauen.
Neumayer 3, so die Planung, soll 30 Jahre lang halten. Die Energie gewinnt die neue Station aus Dieselgeneratoren und aus neuen Windkraftanlagen, die den ständig wehenden antarktischen Wind nutzen werden.
Der Plan ist bis jetzt gut aufgegangen. Die Anhebung der Station auf den Stelzen klappt gut und die Forscher genießen den Blick in die weiße Weite von den Panoramafenstern aus. Jetzt ist Sommer in der Antarktis, die helle Jahreszeit, die Zeit, in der die deutsche Station Neumayer 3 gut besetzt ist. Es gibt ja nur 2 Jahreszeiten am Südpol, Sommer und Winter, und im langen, kalten und dunklen Winter, da schrumpft dann die Besatzung auf Neumayer 3 auf 9 Leute. Immer dabei Koch oder Köchin und Arzt oder Ärztin. Dr. Birgit Steckelberg hat 20 Jahre lang als Chirurgin an einer Klinik gearbeitet. Die Kinder sind erwachsen und da kam dann die Stellenanzeige des Alfred-Wegener-Instituts zum passenden Zeitpunkt. Seit dem 22. Dezember ist sie nun in der Station und sie wird dort noch ein ganzes Jahr bleiben. Guten Abend, Frau Steckelberg.
Ja, schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Bisher haben Sie den antarktischen Sommer kennengelernt, da wird es ja nicht so kalt. Was ist besonders schön in dieser eigentlich unwirtlichen Umgebung?
Also das, was hier so auf den ersten Blick wirklich wunderschön ist, ist natürlich die Landschaft, diese riesige Eiswüste. Und wenn man das erste Mal aus dem Flugzeug auf den Kontinent zufliegt und von oben die ersten Eisberge tatsächlich live sieht, das ist Wahnsinn. Dann kommt hinzu ja die Abwesenheit, also wirklich die dauernde Abwesenheit der sogenannten Zivilisation, muss man sagen. Und die damit verbundene Illusion auch, dass die Welt vielleicht doch noch ganz im Gleichgewicht ist.
3 Monate komplette Dunkelheit stehen der Crew im Winter bevor. Temperaturen dann teilweise unter minus 50 Grad. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Also erstmal ist die Station ja glücklicherweise beheizt. Wir haben allerdings ein 4-monatiges Vorbereitungsprogramm, teilweise in Bremerhaven, teilweise auch in den Bergen im Schnee, wo wir auch im Schnee zelten und uns gegenseitig aus Gletscherspalten retten. Wir sind also schon so ein bisschen an kältere Umgebung und den Umgang damit herangeführt worden und haben natürlich eine tolle Ausrüstung hier, die schon über viele Jahre erprobt wurde, mit dicken Handschuhen und dicken Stiefeln und allen möglichen Sachen, in denen man tatsächlich nicht frieren muss.
Auch lange Unterhosen?
Ja, gibt's auch lange Unterhosen. lange Unterhemden, dicke Mützen und ansonsten muss man halt so sich selber rantasten, was man verträgt und wie viel man braucht, am besten mehrere Lagen übereinander.
Mit welchen Krankheiten oder medizinischen Einsätzen hatten Sie es denn bisher schon zu tun?
Das ganze Forschungs- und Betriebspersonal hier wird ja vorher auch medizinisch durchgecheckt. Also alles, was man ausschließen kann, ist ausgeschlossen worden. Gegen Unfälle oder Akuterkrankungen können wir natürlich nichts machen. Wir sind hier super ausgestattet. Toi, 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 musste ich noch nicht schlimm tätig werden. Also es bezog sich ausschließlich auf allgemeinmedizinische Fragestellungen im Moment noch.
Sie haben extrem saubere Luft. Ist das gut für die Messungen? Und spüren Sie das auch, dass Sie in so sauberer Umgebung sind?
Ja, das Entscheidende für die Messungen hier ist ja einmal zu wissen, dass die Luft an und für sich unbelastet ist und dann herauszufinden, ob die Belastung des gesamten Globus sich hier irgendwie auswirken. Es ist natürlich so, wenn man rausgeht, es ist klar, ja, man atmet tief ein und man riecht nichts. Das kann natürlich auch in der Kälte liegen, aber es sind keine Zivilisationsgerüche wahrzunehmen, wobei man sagen muss, dass die Pinguine doch schon auch einen typischen Geflügelgeruch verbreiten, wenn man da sehr in die Nähe kommt.
Alle, die in die Antarktis kommen, verpflichten sich, diesen Ort auch so sauber wie nur irgend möglich zu verlassen. Wie läuft das mit der Abfallbeseitigung?
Das läuft so, wie es vom Umweltbundesamt vorgegeben ist, beziehungsweise wie das Umweltbundesamt die Vorgaben in dem Antarktis-Vertrag umsetzt. Wir trennen hier den Müll, so wie in Deutschland. Ganz penibel auf der Station. Das wird getrennt im Container gesammelt und dieser Container wird dann nach Südafrika verschifft. Es bleibt nichts hier.
Neben der ganz normalen Arbeit einer Ärztin auf der Station betreuen Sie auch noch ein Forschungsprojekt. Es geht um das, was Sie gerade selbst erfahren, nämlich Leben in der Abgeschiedenheit, in der Isolation. Was macht das Leben auf der ISS oder eben auf der Neumayer 3 mit dem Immunsystem und der Leistungsfähigkeit? Was können Sie da schon sagen?
Ja, das Interessante ist ja, was die Forscher eben vermuten, dass das Leben auf der ISS sich von dem hier auf Neumayer gar nicht so sehr unterscheidet, beziehungsweise dass gerade die Neumayer-Station mit ihren nur 9 Überwinterern ein ideales Gruppenmodell ist. Ich betreue da ein Forschungsprojekt von der Charité, die mit der NASA zusammenarbeitet. Und wir sammeln über den Winter alle möglichen Proben und machen diverse Tests. Es sind allerdings insgesamt noch nicht genug Fallzahlen, um da belastbare Ergebnisse zu präsentieren. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass sich regelmäßig sportliche Betätigung, ausreichend Bewegung, auch ausreichend mentale und geistige Bewegung absolut positiv auswirken, weil man schon seit den ersten Forschungsunternehmungen hier in die Antarktis weiß, dass sich diese lange Isolation in ganz kleinen Gruppen doch aufs Gemüt auswirkt, unter anderem, und auch auf die geistige Leistungsfähigkeit.
Da ist Bewegung gut, aber das unterscheidet ja den Aufenthalt auf Neumayer 3 dann eigentlich wenig vom normalen Leben.
Das ist richtig. Man bleibt hier doch Mensch.
Mensch in der Kälte. Danke zur beheizten Neumayer 3 Station zu Dr. Birgit Steckelberg. HR2 Kultur der Tag. Manche mögen es kalt. Wie so oft, wenn es darum geht, als erster Mensch etwas zu erreichen, war der Vorstoß zum Südpol eine Reise, zu der mehrere Expeditionen aufgebrochen sind. Der Norweger Roald Amundsen erreichte am 14. Dezember 1911 zusammen mit 4 Begleitern den geografischen Südpol als erster. Sein Rivale, Robert Falcon Scott, hatte weniger Glück. Zwar war auch er am Südpol, wenn auch einen Monat später als Amundsen. Und die Enttäuschung war auch groß, als er dort die Spuren der Norweger vorfand. Die Reise seiner Expedition endete tragisch. Scott hat sie in einem Tagebuch festgehalten, das unter dem Titel »Letzte Fahrt« veröffentlicht wurde.
Sonnabend 16. oder Sonntag 17. März. Ich bin mir über das Datum nicht ganz klar, glaube aber, das Letztere wird richtig sein. Die Tragödie ist in vollem Gang. Vorgestern erklärte der arme Oates, er könne nicht mehr weiter und machte uns den Vorschlag, ihn in einem Schlafsack zurückzulassen. Davon konnte natürlich keine Rede sein. und wir bewogen ihn, uns noch auf dem Nachmittagsmarsch zu begleiten. Es muss eine entsetzliche Qual für ihn gewesen sein. In der Nacht wurde es mit ihm schlechter und wir sahen, dass es zu Ende ging. Sollte dies Tagebuch gefunden werden, so bitte ich um die Bekanntgabe folgender Tatsachen. Oates letzte Gedanken galten seiner Mutter. Unmittelbar vorher sprach er mit Stolz davon, dass sein Regiment sich über den Mut freuen werde, mit dem er dem Tod entgegengehe. Wir drei können seine Tapferkeit bezeugen. Wochenlang hat er unaussprechliche Schmerzen klaglos ertragen und war tätig und hilfsbereit bis zum letzten Augenblick. Bis zum Schluss hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, nicht aufgeben wollen. Er war eine tapfere Seele, und dies war sein Ende. Er schlief die vorletzte Nacht ein in der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen. Aber er erwachte doch am Morgen, gestern. Draußen tobte ein Orkan. »Ich will einmal hinausgehen«, sagte er, »und bleibe vielleicht eine Weile draußen.« Dann ging er in den Orkan hinaus, und wir haben ihn nicht wiedergesehen.
Letzte Fahrt. Wenn Scott und seine Kollegen sehen könnten, was für komfortable Stationen heute am Südpol stehen, sie würden wohl ihren Augen nicht trauen. Vielleicht wären sie auch begeistert. Aber selbst unter heutigen Bedingungen ist der Aufenthalt in der Antarktis ja noch eine Herausforderung und man braucht durchaus Abenteuerlust, um sich darauf einzulassen, wie wir gehört haben. 3 bis 4 Monate lang ist die Neumayer-Station ja komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Dann kann kein Flugzeug dort landen. Manche mögen es kalt, die Sendung unter Null hier in HR2 Kultur. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn die Atmosphäre eisig ist. Wir führen Menschen aufs Glatteis oder empfinden sie als kaltherzig. Kälte kann lebensbedrohlich sein. Frieren, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Die Kälte ist sehr präsent in unserer Sprache. Mit Redewendungen beschäftigt sich der Autor, Historiker und Literaturwissenschaftler Dr. Rolf Bernhard Essig schon lange. Schönen guten Abend, Herr Essig.
Schönen guten Tag, Frau Renk.
Auffällig ist ja, dass die Kälte sowohl positiv als auch negativ besetzt ist in unserer Sprache. Wir bewahren einen kühlen Kopf, das ist ja gut. Wenn wir aber kalt erwischt werden, dann haben wir ein Problem. Wie ist das mit der Temperatur in unseren Redewendungen?
Tja, das ist immer eine ambivalente Sache. Also man muss ja nur an den Motor jetzt denken, wenn es so kalt ist, den muss man warm laufen lassen, damit er richtig gut läuft und nicht hochdrehen lassen. Das ist aber, was wir im Alltag einen Kaltstart nennen. Der ist dann wieder nicht so gut und auch für den Motor übrigens. Also im Motorsache ist das negativ. Wenn wir aber jetzt den kühlen Kopf zum Beispiel sehen, da geht es darum, dass ich nicht hitzig bin, überhastet handle. Und das geht eigentlich alles zurück auf antike Vorstellungen schon, dass die Leidenschaften eher mit Hitze, mit Wärme verbunden werden und das andere Extrem dann die Kälte ist. Also ich kann einen kühlen Kopf bewahren, überlegt handeln. Oder dann eben kalt wie ein Frosch sein, kaltherzig, eiskalt sein. Und dann ist klar, das ist natürlich sehr negativ. Also die Ambivalenz, die ist in vielen sprichwörtlichen Redewendungen im Bereich der Kälte zu sehen.
Nun ist leidenschaftlich sein ja auch durchaus was Positives, aber trotzdem wollen wir alle cool sein. Wann wurde das denn modern?
Ja, cool hat sich, wie gesagt, eigentlich, wenn wir das übersetzen, heißt es ja nur kühl, schon also über Jahrhunderte gehalten. Aber als Modewort kam es letztlich mit dem Jazz aus den USA. Cool Jazz hieß es ja auch. Und in den 60er Jahren spätestens war das bei uns ganz üblich. Hielt sich mindestens 2 Jahrzehnte, aber bei Jugendsprache ist Abwechslung wichtig. Dann verschwand es und jetzt ist es wieder ein paar Jahre schon da.
Und wenn wir hot sind, dann ist das auch cool, ne?
Das ist genau die spannende Sache. Wir können etwas einfach kompliziert machen oder ruhig laut sagen und dann merken wir schon, mit Sprache lässt sich trefflich spielen und auch in der Hinsicht. Also hot ist auch eben so ein jugendsprachlicher Ausdruck, der gut dazu passt.
Wie kommen wir denn zur Stimmung auf dem Tiefpunkt?
Ja, das ist so eine Verbindung von verschiedenen Wissenschaften, die in den Alltag hineinspielt. Wir kennen aus der Physik den absoluten Nullpunkt, also 0 Grad Kelvin, 273,15 Grad. So ist es nicht mal in der Antarktis bei Neumayern. Und das findet man natürlich toll. Also wenn man sagt, ich kann diese Party, die echt scheiße ist, noch schlechter dastehen lassen, wenn ich sage, da war die Stimmung auf dem absoluten Nullpunkt. Und das ist dann natürlich auch der Tiefpunkt und passt wunderbar zu kühlen Temperaturen.
Abkühlung verschaffen wir uns gerne, da kommt wieder was Positives rein und wir trinken auch gerne kühle Getränke. Aber kalte Füße, die mag niemand. Wenn wir sagen, jemand hat kalte Füße bekommen, dann meinen wir ja nicht, dass derjenige friert, sondern sich etwas nicht traut, oder?
Genau, also es ist ein ganz alter Gesundheitsspruch, Kopf kalt, Füße warm, macht den besten Doktor arm. Da ist klar, man soll eigentlich warme Füße haben und es gibt einige Geschichten, zum Beispiel bei Fritz Reuter, der sehr berühmt war, wo jemand beim Kartenspielen richtig schlecht dasteht und dann als Ausrede verwendet, ich habe kalte Füße, ich müsste mich ein bisschen bewegen. Er nützt das aber bloß, um unauffällig aufzustehen vom Kartentisch und abzuhauen. Und damit wird klar, der hat keine Traute, dem geht der Arsch auf Grundeis.
Also wenn wir solche Sprüche betrachten, dann müssen wir auch nicht nur den Arsch auf Grundeis, sondern auch die Spitze des Eisberges noch mit reinnehmen.
Das passt zu diesen abbrechenden großen Eisfeldern in der Antarktis sehr gut. Es sind, früher haben wir gesagt, 6/7, heute weiß man je nach Dichtigkeit 9/10 eines Eisbergs unter Wasser. Die Titanic zum Beispiel hätte geradeaus auf den Eisberg fahren sollen, das wäre das sicherste gewesen, dann wäre der Bug zerstört worden. Aber durch dieses Manöver des Ausweichens wurde unter der Wasseroberfläche, weil da eben der Berg viel, viel größer war als gedacht, dann verderblich für dieses große Schiff.
Sie haben mir im Vorfeld noch ein Wort geschickt, nämlich die Kaltabreise. Das hatte ich noch nie gehört. Was ist damit gemeint?
Ja, das wir kennen ja bei den eiskalten Engel zum Beispiel Alain Delon als Killer den Ausdruck jemanden kalt machen. Und das geht natürlich dann um die Körpertemperatur, die bei einem Toten auf Null geht. Und unter Hoteliers, da gibt es diese Hüllformel, damit andere Gäste nicht mitbekommen, was passiert ist und sagen dann, ja, der Herr Schmidt, der ist eine Kaltabreise. Das heißt, der wurde als Leiche kühl entsorgt, aus dem Haus gebracht.
Oh, da sind wir ja schon fast wieder bei den ersten Expeditionen. Was ist Ihr persönlich Schönstes, also was mögen Sie besonders gerne bei diesen Sprüchen rund um Kälte, Schnee und Eis?
Sich freuen wie ein Schneekönig. Denn ehrlich gesagt habe ich als Kind das schon gekannt, aber immer mir überlegt, wer ist denn der Schneekönig? Und im Laufe der Forschung, die ich jetzt angestellt habe, stellte ich fest, das ist einfach eine Bezeichnung des Zaunkönigs. Der heißt ja in ganz vielen Sprachen irgendwas mit König und bei uns Zaunkönig oder Schneekönig. Und da er im Winter bei uns ganz munter hin und her hüpft, als hätte er beste Laune, sagt man eben auch, Mensch, ich freue mich wie ein Schneekönig.
Einblicke in unsere Sprache, wenn es um Kälte geht, mit Rolf Bernhard Essig. Herzlichen Dank. Sportler setzen sich ins Eisbad, um ihre Muskeln zu entspannen, um sich schneller zu regenerieren nach großen Anstrengungen. Seit einigen Jahren spielt die Kälte auch in der Schmerztherapie eine größere Rolle. Da werden Kältekammern eingesetzt, um zum Beispiel rheumatische Gelenkschmerzen zu lindern oder den Juckreiz bei Hauterkrankungen. In so eine Kältekammer setzt man sich mehr oder weniger unbekleidet. Das ist fast wie ein Saunagang, nur eben bei minus 110 Grad. Und Mütze, Handschuhe und dicke Socken muss man dann schon anlegen. Zu Bikini und Badehose. 3 Minuten dauert das Bad in der Kälte und das heißt Kryotherapie, ein relativ neues Verfahren. Dort, wo wir jetzt hinschauen, ist es einen Großteil des Jahres sehr kalt. Es ist nämlich die kälteste bewohnte Region der Erde. Das russische Oymyakon, das ist der Rekordhalter und gar nicht weit entfernt, jedenfalls für russische Verhältnisse, von der Großstadt Jakutsk. Rund 300.000 Menschen leben da. Winter ist von Oktober bis Mai. Und diesen ganzen langen Winter über laufen die Motoren der Autos. Denn wer bei minus 40 Grad den Zündschlüssel zieht, der hat blitzschnell einen eingefrorenen Motor und kaum eine Chance auf Weiterfahrt am nächsten Morgen. In dieser kalten Stadt war Thielko Gries und schildert uns einen Einblick in den Alltag der kältegewohnten Menschen.
Georgi übt noch etwas Klavier, wie an jedem Morgen vor der Schule, versichert seine Mutter. Auf jeden Fall sinnvoll, dies jetzt noch zu tun, weil die Finger warm sind. Denn gleich werden sie kalt. Es ist 7:45 und Georgi muss zur Schule. Das Thermometer zeigt minus 46 Grad. Georgi zieht sich für den Fußweg an und er zieht überraschend wenig an. Eine Jacke, Mütze, Schal Eher dünne Handschuhe. Das reicht ihm schon. Das habe er von seiner Großmutter, sagt die Mama. Die habe auch nie gefroren. Der Schüler geht schnell durch die Dunkelheit vorbei an mehrgeschossigen Wohnhäusern, die sämtlich auf Stelzen stehen, die nötig sind, weil anders auf Permafrostboden nicht stabil zu bauen ist. Viel Schnee liegt nicht zurzeit, aber es reicht natürlich für weiße Straßen. Bei dieser Temperatur wirkt alles noch viel erstarrter, als es bei minus 10 Grad wäre. Nebel verschleiert das Licht der Straßenlampen, der Dampf des eigenen Atems wabert weißlich, als würde er sich in dieser Kälte niemals auflösen. Und wer tief einatmet, der muss husten, weil die Kälte in einer ungeübten Lunge beißend sein kann. Die Nasenspitze, sollte sie ungeschützt hervorragen, kühlt innerhalb kurzer Zeit stark ab, Nasenhaare kleben im Frost. Dagegen gewinnen andere Gesichtspartien an Schönheit. Wimpern und Augenbrauen zieren nach wenigen Minuten schon Eiskristalle. Nach 20 Minuten hat Georgi seine Schule erreicht. Ein Freund ist auch schon da, sie begrüßen sich wie zwei Kumpel. Doch etwas ist komisch an diesem Morgen, denn die meisten anderen Schüler aus seiner Klasse fehlen. Da tritt eine Lehrerin hinzu und löst das Rätsel. Georgi, hör mal, du hättest heute zu Hause bleiben sollen. Wusstest du das? Für alle Schüler von Klasse 1 bis 5 gibt es heute kältefrei. Bei einer Temperatur niedriger als minus 45 Grad dürfen die Jüngsten, aber nur sie, zu Hause bleiben. Bis der Papa seinen Sohn von der Schule nun wieder abholen kann, gibt's für ihn Mathematikunterricht. Widerrede zwecklos. Ich bin aus der Stadt herausgefahren in Richtung Westen. An einem Straßenschild vorbei, auf dem Mirni steht, wo Diamanten abgebaut werden. Entfernung mehr als 1100 Kilometer. Ich aber bin schon nach wenigen Kilometern rechts abgebogen zu einem kleinen Hof. Varvara und Grigori Machartirov halten hier einige Kühe einer alten jakutischen Rasse, die es nur noch selten gäbe. Und sie füttern wilde Pferde, jakutische Pferde. Wir sehen eine kleine Herde, kräftige, gedrungene Tiere. Varvara, die an einer Hochschule für Landwirtschaft Dozentin ist, erklärt, Temperaturen von minus 50 oder minus 60 Grad machen ihnen nichts aus. Sie tragen einen Flaum wie aus Daunen. Und jakutische Pferde haben das längste Fell aller Pferderassen, das sie warm hält. Den Tag über ist die Temperatur etwas gestiegen, liegt nun bei vielleicht noch minus 40 Grad. Die Menschen hier machen davon kein Aufhebens. So ist es und so ist es schön, sagen sie. Früher übrigens war es viel öfter noch viel kälter. Aber heute? Als wir klein waren, lag die Temperatur immer bei minus 50, 55, 60 Grad. Da haben wir uns dick eingepackt. Jetzt aber, sehen Sie, tragen wir Daunenjacken und Strickmützen. Früher war das unmöglich. Wir hatten immer sogenannte Ushanka, Pelzmützen mit Ohrenklappen an und Fäustlinge. Jetzt kommen wir in Fingerhandschuhen durch den Winter. Die Klimaerwärmung macht um Jakutsk keinen Bogen.
Ja, wenn die Daune nicht mehr wärmt, dann hilft nur Pelz. Sonst hätten Eisbären ja auch Federn und kein Fell, klar. Bei nur minus 15 Grad tragen die Schülerinnen in Jakutsk übrigens Miniröcke. Im März, wenn der antarktische Winter beginnt, wird es selbst auf der komfortablen Neumayer-Station unwirtlich. Und es wird auch kaum hell. Die Polarforscher um Kapitän Robert F. Scott, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Weg zum Südpol gemacht hatten, waren viel zu spät dran und haben die grausame Kälte und den unerbittlichen Wind in der Antarktis im wahrsten Sinne des Wortes voll ins Gesicht bekommen.
Sonntag, 17. März 1912. Ich kann nur absatzweise schreiben. Die Kälte ist ungeheuer. Meine Kameraden sind heiter. Aber wir sind drauf und dran zu erfrieren. Und obwohl wir beständig davon reden, dass wir uns doch noch durchschlagen werden, glaubt es im Herzen keiner mehr. Gestern mussten wir des Orkans wegen stillliegen, und heute geht es furchtbar langsam. Wir sind nur 2 Ponymärsche vom Ein-Tonnen-Lager entfernt. Hier lassen wir unseren Theodoliten, eine Kamera und Oates Schlafsäcke zurück. Die Tagebücher sowie die auf Wilsons speziellen Wunsch mitgenommenen Gesteinsproben wird man bei uns oder auf unserem Schlitten finden. 18. März. Heute beim zweiten Frühstück sind wir 39 Kilometer vom Depot entfernt. Das Unglück schreitet weiter. Gestern hatten wir wieder Gegenwind und der Schnee trieb uns ins Gesicht. Wir mussten den Marsch unterbrechen. Kein menschliches Wesen brächte es fertig, solch einem Wetter zu trotzen, und unsere Kraft ist fast ganz erschöpft. Mein rechter Fuß erfror, und ich merkte es gar nicht. Ein Augenblick Nachlässigkeit, und man hat einen Fuß, den man gar nicht ansehen mag. Wir haben den Primuskocher noch einmal halb voll gegossen. Das letzte Mal. Dann müssen wir verdursten. Der Wind ist augenblicklich günstig. Vielleicht hilft er uns. Die Entfernung bis zum nächsten Depot wäre uns auf der Hinreise lächerlich klein erschienen.
Das Unglück schreitet fort und wir hören gleich noch den letzten Teil. An Kälte kann man sich gewöhnen, man kann sie sogar schön finden. Das haben wir von den Bewohnern von Jakutsk gehört. Und wir haben schon gehört, dass die Kälte auch einen großen Platz in unserer Sprache beansprucht. Und da haben wir nur die Spitze des Eisbergs erfassen können. Mit Kälte kann man Kunst kreieren. Eisskulpturen zum Beispiel. Neuerdings gibt es die Möglichkeit für Frauen, Eizellen einfrieren zu lassen, um sich zu einem späteren Zeitpunkt einen Kinderwunsch zu erfüllen, wenn es besser in die Lebensplanung passt. Social Freezing nennt sich das, was aber wohl nicht bedeuten soll, dass das Soziale damit eingefroren wird. Manchmal wird uns schon kalt, wenn wir im Warmen sitzen, denn auch Bilder können Kälte zeigen, so dass man sie fast wahrzunehmen scheint. Ulrich Sonnenschein nimmt uns mit ins Kino der Kälte.
Im Kino ist Kälte nur ein Bild. Zum Glück können wir sie nicht erleben. In der Wärme des Kinosaals betrachten wir sie distanziert, ohne wirkliche Identifikation. Zahllos sind die Sterbeszenen, in denen der Held mehr haucht als stöhnt: Mir ist so kalt. Die Illusion, dass uns die Kälte nicht wirklich etwas anhaben kann, wird durch das Kino verstärkt. Es suggeriert eine Unmittelbarkeit, die es nicht gibt, und verbindet gefühlte Wärme mit einer Optik von Kälte. Nachvollziehbar wird es nur ganz selten, in Titanic vielleicht oder in The Day After Tomorrow, einer realen Warnung vor einer neuen Eiszeit.
Wissen Sie noch, was Sie neulich über das Schmelzen der Pole gesagt haben und dass das Ende des Golfstroms bedeuten könnte?
Ja.
Ich glaube, es ist soweit.
Hauptsächlich aber hat Kälte einen hohen ästhetischen Wert. In dem norwegischen Film Nord beispielsweise reist ein schräger Junggeselle bis hinauf in den verschneiten Norden des Landes, um seinen Sohn zu finden. Eiskalt ist es im Film, aber die Stimmung ist alles andere als verfroren.
Er ist schneeblind. Wir müssen ihm doch helfen. Bist du verliebt?
Nein.
Komm nicht auf dumme Ideen.
Was soll ich denn machen? Ich bin blind, verdammt.
Malerisch sehen die weißen Landschaften aus, die vereisten Zweige der Bäume und die unendlich glitzernde Weite, die Freiheit verheißt. So wie in Sean Penns Aussteigerdrama Into the Wild.
Ich habe nur ein Ziel. Ich will nach Alaska.
Was willst du dann machen, wenn du da draußen bist in der Wildnis?
Leben.
Was tust du dann?
Einfach leben, Mann.
Die Gefahr der Kälte wird in romantischen Bildern überspielt. Und am Schluss ist es nicht der Schnee, sondern die menschliche Dummheit, die den Helden zu Fall bringt. In dem großartigen Film The Revenant ist Leonardo DiCaprio unglaublicher Kälte ausgesetzt, die auch bei den Dreharbeiten geherrscht hat. Und doch fragt man sich nicht, wie er das überleben konnte. Eis und Schnee sind schön und steigern die Dramatik. Quentin Tarantino, der seine Spannung immer aus bildlichen Widersprüchen bezieht, lässt in The Hateful Eight lapidare Sätze fallen angesichts des Todes durch Erfrieren.
Ist noch Platz für einen mehr?
Und natürlich ist noch Platz in der Postkutsche, in der es wärmer zu sein scheint als draußen. Denn die Imagination von Kälte hat keinen Bestand, wenn sie andauern soll. In Filmen wie Vertical Limit, Überleben oder Nanook, die ausschließlich in Eis und Schnee spielen, im Himalaya, den verschneiten Anden oder am Nordpol, muss es noch eine weitere Motivation für die Filmhandlung geben. Das ist in den Katastrophenfilmen immer noch eine weitere tödliche Gefahr. Bei Nanook die poetische Darstellung des einfachen Lebens im Eis.
Heya, 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 heya.
Oft verbindet sich Kälte und Hitze im Film. Bilder explodierender Flugzeuge, Autos oder Panzer sind in verschneiter Landschaft noch wirksamer. Das Lied von Eis und Feuer ist Game of Thrones, eine der beliebtesten Serien, untertitelt. Dort dauert der Winter schon mal 12 Jahre und die Figuren leben mit der Kälte, als läge ihre Körpertemperatur nur knapp über dem Gefrierpunkt. Es ist das Feuer, das die Vernichtung bringt.
Wo bist du denn hin?
Ich wohne hier.
Geh scheißen.
Ich bin Arya Stark, das ist mein Zuhause.
Hör zu, es ist kalt und wir haben zu tun, also weißt schon. Verpiss dich einfach.
Und dann gibt es natürlich auch noch die lustige Variante. In der animierten Welt hat Kälte ein großes Komikpotenzial. Sei es bei SpongeBob.
Mir ist so kalt, dass ich schon zittere.
Und mir ist so kalt, dass ich mein Nasenwasser als Stäbchen zum Essen verwenden kann.
Oder bei Ice Age.
Die Temperaturen gehen nach unten, ihr friert der Schwanz ab.
Aber woher wissen wir, dass es eine Eiszeit ist?
Wegen dem vielen Eis.
Wie gut, dass wir nicht mitfrieren müssen.
Und wie gut, dass es tolle Bergfilme gibt, die uns Einblicke geben in die Welt der hohen Berge, ohne dass wir da selbst rauf müssen. Das ist auch für die Bergwelt besser, denn die bleibt nur so schön, wenn das Gros der Menschheit unten bleibt. Die Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner ist die erste Frau, die alle 14 8000er Gipfel ohne Sauerstoff erklommen hat. Wobei ihr die Rekorde gar nicht so wichtig sind, aber natürlich ist es eine Herausforderung, alle 14 bezwungen zu haben. Schönen guten Abend, Gerlinde Kaltenbrunner.
Schönen guten Abend.
In diesen extremen Höhen, da bewegt man sich unter extremen Bedingungen. Kälte gehört auf jeden Fall zu den Herausforderungen. Sie haben auch schon Expeditionen abgebrochen wegen der Gefahr von Erfrierungen. Wie ist das denn mit der Kälte beim Bergsteigen? Wie merkt man, dass es zu viel wird?
Ja, gerade in großen Höhen, so 7.500-8.000 Meter oben, da kann es natürlich oft eisig kalt sein. Vor allem der Wind macht dann noch die zusätzliche Kälte aus. Und große Gefahr ist dann schon vorhanden, wenn man einfach die Gliedmaßen nicht mehr spürt. Das ist ja so, dass da kein Schmerz entsteht, dass die Finger oder die Zehen schmerzen, sondern man spürt sie einfach nicht mehr. Und da ist eben ganz wichtig, in dem Moment, wo man kein Gefühl mehr drin hat oder über längere Zeit kein Gefühl hat, muss man was unternehmen. Viel trinken, damit die Durchblutung wieder gegeben ist, die Zehen bewegen und auch natürlich immer wieder auch mal umdrehen, weil es einfach nicht wert ist, sich da irgendetwas abzufrieren natürlich.
Ja, aber wenn man so weit oben rumturnt, sage ich mal, dann ist es ja nicht so leicht, das abzubrechen. Dann muss man ja möglicherweise auch wirklich wieder eine weite Strecke zurückgehen.
Genau, das stimmt. Und ich habe die Situation oft gehabt, dass ich eben meine Zehenspitzen oder überhaupt die Zehen oder die Füße sogar nicht mehr ordentlich gespürt habe. Und da ist dann der nächste Weg nicht ganz runter, sondern zum nächsten Zeltplatz oder Biwakplatz, den wir haben, dass man einfach vor allem einmal vom Wind geschützt ist. Wenn man im Zeltinneren ist, dann ist schon viel passiert. Und dann gilt es, Schnee zu schmelzen, heiße Getränke zu sich nehmen. Und ich kann mich nur erinnern, am Makalu, das ist auch ein hoher 8000er, da haben wir sogar Schnee geschmolzen und das Wasser, eben das heiße Wasser, da habe ich dann die Zehen in den Topf reingesteckt, damit das wieder einigermaßen auftaut. Also das war damals ein Makel, das ist schon sehr lange her, 2001, aber so habe ich damals meine Füße wieder aufgewärmt und ein Gespür reinbekommen.
Wie schützen Sie sich denn von der Kälte? Wir haben aus Sibirien gehört vorhin, dass die Daune irgendwann gar nicht mehr ausreicht, dass dann Pelz das Richtige ist. Wie sind Sie ausgerüstet, wenn es auf einen 8000er geht?
Ja, ich bin schon mit Daune, unter anderem mit Daune unterwegs, aber ich habe Wollunterwäsche zum Beispiel an, also die verschiedenen Schichten. Ich arbeite viel mit Zwiebelsystem, wie das heute bei uns eigentlich üblich ist. Und die oberste Schicht ist aber immer noch Daune, das allerwärmste. Die Zwischenschicht ist Primaloft, das ist also eine Synthetikfaser, ganz ein leichtes, sehr warme. Und mit den verschiedenen Schichten kommen wir dann grundsätzlich eigentlich aus. Aber das ist dann auch oft nicht so, dass es da voll warm ist, sondern es ist viel mehr, dass man halt zumindest vor Erfrierungen geschützt ist. Und am Körper selber, also das ist gar nicht so das Problem, da kann man sich immer wieder noch in Bewegung halten, aber gerade so die Extremitäten, die Finger und die Zehen und auch die Nasenspitze zum Beispiel, die so ein bisschen noch vorsteht, die Nase, die ist da schon auch immer wieder gefährdet. Und da gilt es dann auch Partnercheck zu machen, wenn die Nase zum Beispiel weiß wird, dann muss man unbedingt was unternehmen, ordentlich reiben und schauen, dass man da auch wieder Durchblutung reinbekommt und viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Ganz wichtig.
Kann man sich an Kälte eigentlich auch gewöhnen, dass man weniger friert? Kann man sich irgendwie abhärten?
Also Abhärten, ich habe das in jungen Jahren praktiziert. Da habe ich immer im Winter, bei uns sind die Winter auch sehr streng in Österreich, bei ganz offenem Fenster geschlafen, um mich an die Kälte zu gewöhnen. Aber letztendlich spielt sich da ganz viel auch im Kopf ab. Es ist so, dass ich mich schon irgendwo an die Kälte dann gewöhnt habe. Es ist einfach so, es ist sehr kalt, es gehört da mit dazu. Und ich kann dann wirklich so, habe ich halt im Laufe der Jahre praktiziert und funktioniert sehr gut, dass ich wirklich gedanklich da Wärme, Licht und so goldgelbes Licht hinfließen lasse zu meinen Zehen oder Fingerspitzen. Und das wirkt tatsächlich. Also am K2 zum Beispiel, der zweithöchste Berg der Welt, da haben wir ein Sitzbiwak gehabt auf 8300 Meter oben. Das heißt, wir haben die ganze Nacht in einem engen Zelt zusammen gekauert, gesessen und da war es eisig kalt und da habe ich eigentlich nur mit mental gearbeitet, um da wieder ja ein bisschen Wärme reinzubringen und zusätzlich natürlich viel trinken, das ist da oben das Um und Auf, um die Durchblutungen aufrechtzuerhalten.
Also sich warme Gedanken machen, das hilft tatsächlich. Ohne Minustemperaturen kein Eis, kein Schnee, sehen Sie in der Kälte nur Gefahr oder auch Schönheit?
Das ist ganz viel Schönheit. Ja, ich glaube, wenn da nur Gefahr wäre, dann würde ich mich nicht aussetzen. Also es hat was sehr Faszinierendes und ich merke selber so bei minus 10 Grad, da bin ich gerade so richtig auf Betriebstemperatur. Das ist jetzt noch nicht so kalt und da funktioniert mein Körper gut, da fühle ich mich wohl, die frische, kalte Luft, ich mag das sehr gerne. Und zum Beispiel, wenn es eisig kalt ist, gar nicht nur im Himalaya, sondern auch bei uns oft im Winter, wenn dann so Reis auf der Schneeoberfläche noch drauf ist, das nennt man Wildschnee. Und da in der Früh dann die Sonne reinglitzert oder reinscheint und es glitzert alles. Also das sind dann so wunderschöne, faszinierende Momente auch. Und die Eisgebilde, die sich eben nur bei extremer Kälte bilden, das ist schon was Faszinierendes. Und vor allem, wenn es dauert, ist es wieder weg. Und das finde ich besonders schön.
Die Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner. Bei minus 10 Grad fühlt sie sich richtig gut. Wer in der Kälte unterwegs ist, der verbraucht viele Kalorien. Pemmikan, das ist eine nahrhafte und sehr haltbare Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch und Fett. Das haben schon die Indianer als Reiseproviant mitgenommen. Und auch die Südpol-Expedition von Robert F. Scott hatte Pemmikan dabei. Es hätte mehr sein müssen.
19. März. Wir sind 29 Kilometer vom Depot entfernt und könnten in 3 Tagen hinkommen. Wir haben noch auf 2 Tage Lebensmittel, aber nur noch auf 1 Tag Brennmaterial. Wilsons Füße sind noch am besten, mein rechter am schlechtesten. Nur mein linker ist ganz in Ordnung. Aber wie sollen wir unsere Füße schonen, ehe wir das Depot erreicht haben und uns wieder mit warmem Essen pflegen können? 21. März. Montagabend waren wir noch 20 Kilometer vom Depot entfernt. Gestern konnten wir eines wütenden Orkans wegen nicht weiter. Heute wieder eine verlorene Hoffnung. Wilson und Bowers wollen zum Depot gehen, um Brennstoff zu holen. 22. und 23. März. Der Orkan wütet fort. Wilson und Bowers konnten sich nicht hinauswagen. Morgen ist die letzte Möglichkeit. Kein Brennstoff mehr und nur noch auf einen, höchstens 2 Tage Nahrung. Das Ende ist da. Wir haben beschlossen, eines natürlichen Todes zu sterben. Wir wollen mit unseren Sachen oder auch ohne sie zum Depot marschieren und auf unserer Spur zusammenbrechen. Freitag, 29. März. Seit dem 21. hat es unaufhörlich aus Südwest gestürmt. Jeden Tag waren wir bereit, nach unserem nur noch 20 Kilometer entfernten Depot zu marschieren. Aber draußen vor der Zelttür ist die ganze Landschaft ein wirbelndes Schneegestöber. Wir können jetzt nicht mehr auf Besserung hoffen. Aber wir werden bis zum Ende aushalten. Der Tod kann nicht mehr fern sein. Das ist ein Jammer, aber ich glaube nicht, dass ich noch weiter schreiben kann. Robert Scott. Um Gottes Willen, sorgt für unsere Hinterbliebenen.
8 Monate später fand man die 3 in ihren Schlafsäcken, bei Scott die kleine Tasche mit seinen Tagebüchern und mehreren rührenden Abschiedsbriefen an seine Frau und die Witwen der mit ihm Umgekommenen. HR2 Kultur der Tag. Manche mögen's kalt, die Sendung unter Null. Ich habe ja Frau Steckelberg, die Ärztin der Neumayer 3-Station in der Antarktis, nach den langen Unterhosen gefragt und auch die Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner hat uns von der Zwiebeltechnik, den vielen Lagen bei der Bekleidung gegen Kälte erzählt. Jetzt spielen die langen Unterhosen die Hauptrolle in einem sehr bekannten Musikstück über die Kälte. Antonio Vivaldi, der Winter. Man hört das Zittern der Menschen in den Akkorden und die Saiten der Streichinstrumente klingen schnarrend, schneidend, klirrend, wie tiefgefroren. Und damit es auch dem Letzten klar wird, worum es geht, hat der Kabarettist Erwin Grosche noch die langen Unterhosen zugefügt.
Lange, lange Unterhosen, lange, lange Unterhosen. Nur mit langer Unterhose kann man überwintern. Ohne lange Unterhose frieren alle Hintern. Lange, lange Unterhosen, lange, lange Unterhosen. Lange Unterhosen wärmen, kleiden sogar Tiger. Trägt man sie, kann man nur schwärmen, fühl mich wie ein Sieger. Lange, lange Unterhosen. Lange Unterhosen. Lange, lange Unterhosen. Lange Unterhosen schmücken, man ist oft erschüttert. Wenn sie einem Po beglücken und sind noch gefüttert. Unterhosen sind sehr wichtig, um im Schnee zu toben. Trägt man
lange Unterhosen, eine sehr besondere Vivaldi-Aufnahme der Wintermusik. Und wir entschuldigen uns schon mal im Voraus dafür, dass Sie in Zukunft bei diesen Klängen wahrscheinlich immer an lange Unterhosen denken werden. Schon lange machen sich Menschen nicht nur Feuer, sondern eben auch Kälte zunutze, um zum Beispiel ihre Lebensmittel zu konservieren. Tiefgefroren hält sich vieles sehr lange, auch Leichen. Das prominenteste Beispiel ist Ötzi, der Steinzeitmensch, der 1991 im Gletscher in den Ötztaler Alpen gefunden wurde und der wohl in der Jungsteinzeit gelebt hat, vor über 5000 Jahren. Dank des Gletschereises ist Ötzi so gut erhalten, dass wir sogar wissen, was Ötzi zuletzt gegessen hatte, bevor er von hinten mit einem Pfeil ermordet wurde. Jetzt liegt Ötzi in einem engen Tiefkühlkasten bei minus 6 Grad und konstant 98%iger Luftfeuchtigkeit im Archäologiemuseum Bozen und lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher nach Südtirol. Der Mann, der ihm schon am nächsten gekommen ist und ihn häufiger untersucht hat, ist der Anthropologe und Mumienforscher Albert Zink, der Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen. Guten Abend, Herr Zink.
Guten Abend.
Mumien kennt man ja auch aus warmen Ländern, eigentlich sogar viel eher als jetzt Ötzi. Gesalbt und eingewickelt wurden sie da. Was konserviert denn besser? Eis oder diese Wickeltechnik oder gar das Moor?
In der Tat scheint doch das Eis wie beim Ötzi besser zu konservieren als bei den ägyptischen Mumien, die ja auf sogenannte künstliche Weise konserviert worden sind, also absichtlich durch Einlegen in Salz. Aber es hat sich gezeigt, dass gerade die große Kälte, in der Ötzi konserviert war, sich sehr, sehr positiv auf seinen Erhaltungszustand ausgewirkt hat.
Aha, was ist da besser erhalten als bei den ägyptischen Mumien, die Sie ja auch schon zahlreich untersucht haben?
Ja, wir sehen zum einen noch, dass Organe noch sehr gut erhalten sind in Ötzi. Natürlich sind die auch stark geschrumpft im Laufe der Zeit, aber doch noch gut auch zu identifizieren. Deswegen konnten wir auch den Magen, samt Mageninhalt noch feststellen. Aber auch auf molekularer Ebene sehen wir, dass zum Beispiel das Erbgut von Ötzi noch sehr gut erhalten sind und wir dadurch auch alles Mögliche noch über ihn auf diesem Weg erfahren konnten.
Was haben Sie denn am Erbgut noch ablesen können?
Ja, das reicht jetzt dann von seiner Augenfarbe, die wir als braun bestimmen konnten, über seine Blutgruppe. Er hatte die Blutgruppe 0. Wir können auch sagen, dass er ein typischer Vertreter der frühen europäischen Bevölkerung war, also der ackerbauenden Viehzüchter, die irgendwann mal aus dem Nahen Osten nach Europa eingewandert sind. Und im Magen konnten wir sogar noch ein Bakterium, den sogenannten Helicobacter pylori, nachweisen. Also ein Magenerreger, der heute auch noch ganz, ganz verbreitet in der heutigen Bevölkerung ist.
Aha. Und außer diesem Erreger, was haben Sie noch gefunden? Was hat Ötzi tatsächlich zuletzt gegessen?
Er hat tatsächlich eine große Menge vor allem an Steinbock und Hirschfleisch gegessen, das sehr fett auch war. Das Fleisch war, wir konnten auch feststellen, dass es getrocknet war, hat also mit sich geführt, sozusagen als Proviant. Und darunter gemischt war noch etwas so frühe Getreidesorten, vermutlich in Form eines Brotes von Einkorn, Emmer, auch Gerste, was damals schon angebaut worden ist, und dann noch Reste von Adlerfarn, was überraschend war, weil das eigentlich keine typische Esspflanze ist. Es könnte sich dabei aber vielleicht um eine Art Medizin gehandelt haben, weil wir wussten auch, dass ein Darmparasiten lebt. Und Farn, wie auch der Wurmfarn, wissen wir, die wirken gegen Würmer und gegen Darmparasiten.
Nun ist der Fund von Ötzi ja eine absolute Sensation gewesen. Aber man wundert sich, dass in den Gletschern nicht öfter mal Leichen gefunden werden. Ötzi war ja nicht der einzige Mensch, der sich in den Bergregionen aufgehalten hat und dort zu Tode gekommen ist.
Ja, das ist richtig. Es ist allerdings sehr viele Umstände zusammengekommen, dass Ötzi so gut erhalten geblieben ist, vor allem über so lange Zeit. Es lag daran, er ist an einer Felsrinne zum Liegen gekommen, dort, wo er ermordet worden ist. Und sozusagen war er geschützt davor, dass der Gletscher ihn mit sich führen konnte. Weil das passiert normalerweise bei Gletscherleichen. Die werden mit dem Gletscher transportiert und dann auch normalerweise in kleine Stücke zerrissen. Das ist dem Ötzi erspart geblieben. Und deswegen findet man doch eigentlich nicht sehr viele Leichen. Man findet oft Leichen aus jüngerer Zeit, beispielsweise Opfer des Ersten Weltkrieges noch. Und vielleicht ganz selten mal noch andere Verunglückte auch in den Bergen. Aber es ist nicht so häufig, wie man es vielleicht auch denken würde.
Und mit Ötzi kam ja sozusagen auch ein Krimi ans Licht, weil er einen Pfeil in den Rücken geschossen bekommen hat.
Ja, es ist in der Tat ein Mordfall, einer der ältesten Mordfälle, die wir kennen aus der Geschichte. Er ist hinterrücks erschossen worden mit einem Pfeil. Es sieht danach aus, als wäre das ein sogenannter Mord aus Heimtücke gewesen. Also man wollte ihn umbringen, aber vermutlich nicht berauben, weil alle seine Ausrüstungsgegenstände, darunter ein sehr wertvolles Kupferbeil, sind am Ort verblieben. Sprich, dafür sind jemand aus einem einfachen, vielleicht auch persönlichen Motiv, das kann von Eifersucht bis irgendwelchen Streit reichen, ermordet hat. Allerdings haben wir keine Hinweise auf den Täter und können natürlich auch nach so langer Zeit jetzt keine Zeugen mehr befragen.
Jetzt ist ja Ötzi im Museum zu bewundern. Er liegt da in seiner kleinen Kältekammer, aber ganz viele Leute wollen ihn sehen und da ist es wohl zu eng geworden. Jetzt soll er umgebettet werden. Was haben Sie mit Ötzi vor?
Ja, die Überlegung ist, Ötzi in ein größeres Museum zu bringen, einfach aus dem Grund, dass man noch mehr Inhalte zeigen kann, auch von der Forschung von Ötzi, dass man seine ganzen Ausrüstungsgegenstände, seine Kleidung wirklich im Detail präsentieren kann. Das ist vielleicht schon gegeben, man könnte aber hier noch sehr viel detailliertere Sachen präsentieren, auch die Methodik, wie man solche Mumien untersucht. Und natürlich auch andere Vergleichsfunde aus der Archäologie von Südtirol, die man jetzt aus Platzmangel einfach nicht zeigen kann.
Also vielleicht finden wir Ötzi demnächst an anderem Ort. Albert Zink, der Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen. Danke Ihnen. Das war der Tag. Manche mögen es kalt, die Sendung unter Null. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.
Sie hörten eine Wiederholung aus diesem Jahr.